Vielleicht hat den einen oder anderen von euch gerade schon etwas in der Anbetungszeit angesprochen, sei es eine Zeile, ein ganzes Lied, ein Gedanken, den ihr bekommen habt, dann möchte ich euch jetzt dazu ermutigen, den irgendwie festzuhalten, sei es, dass ihr ihn euch mal schnell in euer Handy tippt oder notiert oder wie auch immer ihr das macht, aber haltet das fest. Da, wo Gott zu uns spricht, ist das etwas Besonderes. Und manchmal sagt er uns Sachen mehrmals, manchmal aber auch nur einmal. Und wenn das heute der Fall war und du diese Chance vertust, wäre es sehr, sehr schade. Also halt diesen Gedanken fest und ich möchte jetzt noch ein paar neue dazu tun. Ich starte mit einer kleinen Parabel, die ich gefunden habe. Ein junger Mann fährt auf seinem Fahrrad und sieht dann plötzlich am Wegrand einen toten Spatz. So dachte er es zumindest. Er lag auf dem Rücken, die Beine nach oben gestreckt, sah total jämmerlich aus. Er wird langsamer und merkt, dass der Spatz doch nicht tot ist. Er springt also sofort runter von seinem Fahrrad, beugt sich über diesen Spatz und fragt ihn, ist alles gut? Der Spatz antwortet nur kurz und nüchtern, danke, alles gut. Der Mann ist etwas erstaunt und fragt sofort hinterher, warum liegst du dann hier auf dem Rücken und streckst deine Beine in die Höhe? Jetzt schaut der Spatz ihn etwas verdutzt an und fragt zurück, habt ihr Menschen nicht mitbekommen, dass der Himmel einstürzt? Der Mann überlegt kurz, beginnt zu grinsen und sagt dann etwas von oben herab, und du denkst, dass du mit diesen dünnen Beinchen den Himmel aufhalten kannst? Nun wird der Spatz ganz ernst und antwortet dem Mann, man tut eben, was man kann. Was ist die Moral von der Geschichte? Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die tun, was man kann. Es liegt irgendwie in uns drin, was sollten wir denn auch sonst tun? Christen wie Nichtchristen geben sich ganz oft Mühe, irgendwie ein moralisch sauberes Leben zu führen und gute Leistungen an den Tag zu legen, um vielleicht auch die etwas weniger guten Taten damit zu kompensieren. Und da wir ja eigentlich in der Regel in solchen Fragen recht subjektiv sind, haben wir ganz schnell den Eindruck, dass diese innere Waage ja eher zu den guten Taten ausschlägt als zu den schlechten. Man meint, den einstürzenden Himmel mit seinen dünnen Beinen auffangen zu können. Doch wenn wir da mal aus Gottes Perspektive draufschauen, merken wir, dass die Sache eigentlich ziemlich eindeutig ist. Wer meint, aus eigener Kraft gut dastehen zu können, muss eigentlich fehlerfrei bleiben. Er muss fehlerfrei bleiben, wenn er denkt, dass er mit seinen eigenen Beinen den Himmel tragen kann. Und wenn wir einen einzigen Fehler machen, ist die Sache eigentlich schon gelaufen. Denn man kann nur mit Gott im Reinen sein, wenn bisher alles fehlerfrei gelaufen ist. Jeder, der sich für Fußball interessiert, kennt den Ausdruck weiße Weste. Allen anderen erkläre ich es kurz. Es geht um den Torwart und er hat eine weiße Weste im Spiel, imaginär natürlich nur, solange er noch kein Tor in diesem Spiel bekommen hat. Sobald er aber ein Gegentor bekommt, ist diese weiße Weste quasi weg, weil er ein Tor reingelassen hat. Und dabei ist es ganz egal, wie viele Tore die Stürmer vorne auf der anderen Seite schießen, ob sie 1, 10 oder sogar 100 schießen, die weiße Weste des Torwarts ist weg, sobald er ein Gegentor reinlässt. Und das kann man auch auf uns übertragen, das kann man auf den Glauben übertragen. Und ich möchte es mit einem Vers einleiten, einer Marschroute quasi, die Gott eigentlich von Anfang an vorgegeben hat. In 3. Mose 11 sagt Gott seinem Volk Israel, ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Und damit sich niemand fragen muss, weder die Israeliten damals noch wir heute, was Gott denn gut findet oder nicht so gut und wie man heilig sein oder bleiben kann, hat er uns Gebote und Gesetze gegeben. Die 10 Gebote sind dabei sowas wie das Grundgesetz. Und neben diesen 10 Geboten gibt es noch viele, viele weitere Gesetze, die diese 10 Gebote etwas konkretisieren. Und solange man alle Gesetze hält, behält man seine weiße Weste. Aber wenn man eins bricht oder übertritt, ist diese weiße Weste weg. Und man kann nichts dafür tun, um sie wieder zurückzubekommen. Man kann nichts dafür tun, um sie wieder zurückzubekommen. Und wer jetzt denkt, die Karte Altes Testament ausspielen zu können, damals war ja alles anders, heute im Neuen Testament ist es viel, viel besser, einfacher oder wie auch immer, den muss ich leider enttäuschen. Wir sehen zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 15 und 16, da schreibt Apostel Petrus: Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein, genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Der Apostel Petrus greift also genau diesen Vers aus dem Alten Testament auf, den wir gerade gelesen haben, und transportiert ihn rüber ins Neue Testament, ins Zeitalter der Gemeinde, also ins Hier und Jetzt auch von uns heute. Wir, die wir an Jesus glauben, die wir ihm nachfolgen, wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist, weil wir zu seiner Familie gehören. Das soll quasi unser Stallgeruch sein. Und damit sind wir jetzt fast beim Problem angekommen. Oder kennt ihr jemanden, der seine weiße Weste noch hat? Ich nicht. Ich habe noch keinen getroffen und werde es auch ziemlich sicher nicht tun. Die verloren gegangene Weste an sich ist aber nicht das größte Problem. Denn wie in jedem Gesetz, auch die, die wir heute kennen, hat Gott auch schon in sein Gesetz die Wiedergutmachklauseln eingearbeitet. Es gab ein riesiges Opfersystem, das Gott auch in das Gesetz des Alten Testaments integriert hat. Und wenn man ein Gebot übertreten hat, dann konnte man ein Tieropfer bringen und dann war man wieder mit Gott im Reinen. Das Opfertier rettet quasi durch seinen Tod den Opfernden. Es verbüßt die Strafe, die eigentlich den Menschen treffen müsste. Und an diesem Ausweg erkennen wir, dass der Verlust der weißen Weste eigentlich gar nicht das Problem ist, denn es gab ja einen Ausweg. Aber das Problem ist vielmehr, dass wir uns gar nicht retten lassen wollen. Und das sieht man durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch. Wir versuchen, unseren eigenen Ausweg zu finden. Eben, man tut, was man kann. Man tut, was man kann. Einer tut Gutes, um sein Gewissen zu beruhigen und sich selbst davon zu überzeugen, dass er doch gar nicht so schlecht ist. Ein anderer hilft Menschen über die Maßen, um damit etwas zu kompensieren, wo er an anderer Stelle Fehler macht. Und wieder andere strengen sich so sehr an, möglichst keine Fehler zu machen, dass sie denken, es ist schon in Ordnung und das müsste doch reichen. Und vierte bringen vielleicht ganz große oder kostbare Opfer für Gott oder in der Gemeinde, um damit auch Wiedergutmachung zu betreiben. Solche und ähnliche Lebenslügen prägen die Geschichte der Menschheit von Anfang an bis heute. Wir suchen unseren eigenen Weg. Wir wollen uns nicht von irgendjemand anderem retten lassen, sondern suchen eigene Möglichkeiten und eigene Lösungen. Und die Geschichte Israels, wie sie im Alten Testament erzählt wird, ist dafür eins der besten Beispiele. Gott beruft sein Volk, er ruft es ins Leben durch Abraham, Isaak und Jakob und dann die 12 Stämme und er macht es zu seinem Volk. Es gibt viele Völker auf der Erde, aber er schafft sich ein eigenes. Israel, es ist sein Volk. Und es sagt ihm auch, was mir gefällt, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Und da, wo sie es nicht schaffen, das einzuhalten, gibt er, wie gesagt, das Opfersystem. Er sorgt also quasi für alles, damit sie mit ihm leben können und sich wieder mit ihm versöhnen können, wenn etwas mal schief gelaufen ist. Doch trotzdem ist die Geschichte zwischen Gott und Israel irgendwie sowas wie eine Abwärtsspirale. Es ist sowas wie eine Abwärtsspirale. Es läuft immer eine Weile gut. Das Volk versucht, sein Bestes zu geben. Man tut, was man kann. Aber irgendwann sind sie immer an dem Punkt, wo sie anfangen, ihr eigenes Ding zu machen. Sie entfernen sich von Gott, gehen weg von ihm, tun nicht mehr das, was ihm gefällt, sondern machen das, was sie wollen. Und dadurch manövrieren sie sich immer in eine sehr, sehr schlechte und schlimme Lage. Und solange dieser Druck immer größer wird, merken sie irgendwann, ach, ich habe doch eigentlich Gott, Jahwe. Und dann fangen sie an, wieder zu ihm zu beten. Sie bitten ihn um Entschuldigung und flehen ihn an, dass er sie rettet. Und wenn Gott merkt, dass diese Bitte und diese Umkehr von ihnen wirklich aus ihrem Herzen kommt und nicht nur reines Lippenbekenntnis ist, dann lässt er sich immer wieder neu bitten. Unglaublich. Immer wieder neu lässt er sich bitten. Er vergibt ihnen ihre Schuld und rettet sie heraus aus dieser Situation, in die sie sich selbst hineinmanövriert haben. Aber jedes Mal, wenn sich das Volk wieder von Gott abwendet, dauert es jedes Mal etwas länger, bis sie wieder zu ihm umkehren. Es dauert etwas länger, bis sie auf die Knie gehen und merken, wir schaffen es doch nicht selbst. Wir brauchen doch Gottes Hilfe. Und wenn ich das mal ganz simpel sagen möchte, dann ist es beim Volk so, dass sie jedes Mal 3 Schritte von Gott weggehen und dann wieder 2 zurück. Und dann wieder 3 weg von ihm, 2 zurück. Und ihr könnt euch vorstellen, irgendwann lande ich dort an der Wand. Und das hat das Volk Israel über Jahrhunderte gemacht. Über Jahrhunderte. Und dadurch ist die Distanz zu Gott quasi immer größer geworden. Diese innere Entfernung ist größer geworden, ihr Herz härter und sie sind mehr und mehr abgestumpft. Und irgendwann reicht es Gott. Irgendwann ist das Maß voll. Er weiß, dass er sie oft genug gewarnt hat. Er hat so viele seiner Propheten zu ihnen geschickt, die sie immer wieder daran erinnert haben, geht nicht weiter weg von Gott, kommt zu ihm zurück, sonst wird es schlimme Folgen haben. Sie haben sie gewarnt und auch gesagt, was passiert. Gott wird sie irgendwann loslassen. Er wird sie nicht mehr vor den Feinden retten. Und er wird sie sogar aus ihrem eigenen Land vertreiben. Und das ist dann auch tatsächlich passiert. 597 vor Christus ist der babylonische König Nebukadnezar in das Land einmarschiert, hat Israel besiegt und die oberen 10.000 mit sich in die Gefangenschaft nach Babylon genommen. Aber das Volk Israel hat sich irgendwann 10 Jahre später ungefähr dagegen aufgelehnt, gegen die Besatzer. Und Nebukadnezar ist ein zweites Mal mit seinem Heer gekommen. Und diesmal war er gnadenlos. Er hat alles in Schutt und Asche gelegt. Die Mauern von Israel und Jerusalem zerstört, ganz viele Menschen getötet, noch viel mehr Menschen wieder deportiert und sogar den Tempel in Jerusalem zerstört. Und einer, der das Volk Israel in dieser Zeit begleitet hat, ist Hesekiel. Hesekiel ist einer der großen Propheten im Alten Testament, einer von denen, wo man eigentlich wenig versteht, wenn man es mal liest, aber er ist der, den Gott für sein Volk eingesetzt hat, um auch in dieser schweren Zeit im Exil in Babylon sein Reden hörbar zu machen. Und im Exil erklärt Gott durch seinen Propheten Hesekiel seinem Volk nochmal, warum sie eigentlich jetzt hier in Babylon sind. Und in Hesekiel 36, ich lese es mal vor, sagt Gott unter anderem, als die Leute von Israel noch in ihrem Land wohnten, haben sie es durch ihr Tun und Treiben unrein gemacht. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Dann wird's etwas konkreter. Gott sagt da weiter, sie haben Unschuldige getötet und das Land mit ihren Götzen geschändet. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, die Gott hier stellvertretend aufgreift. Deshalb, und jetzt kommt der Grund, deshalb schüttete ich meinen ganzen Zorn über sie aus und zerstreute sie unter fremde Völker und in fremde Länder. Gott erklärt es hier seinem Volk nochmal. Er hat sie vorher gewarnt, dann ist das Unglück passiert und er erklärt es ihnen nachher noch einmal, damit jeder wirklich verstehen kann, was hier passiert ist. Das Volk war nämlich mittlerweile so abgestumpft und hartherzig, dass Gott drastische Mittel ergreifen musste, um sie nochmal zu erreichen, um ihr Herz zu berühren. Es wurden unzählige Soldaten getötet, die Stadt zerstört und Volk gefangen genommen. Und die Zerstörung des Tempels, das, wovon viele Israeliten wirklich geglaubt haben, dass das nicht passieren könnte, hat Nebukadnezar mit einem Fingerschnippen quasi befohlen. Das war ein deutliches Warnsignal, das deutlichste, das Gott bis zu dem Zeitpunkt ausgesprochen hat. So geht es nicht weiter. So geht es nicht weiter. Aber in dieser Situation oder vielmehr sogar in dieser Situation beweist Gott wieder seine Treue, so wie wir es in dem ersten Lied gesungen haben. Gott beweist seine Treue, indem er durch Hesekiel seinem Volk eine tiefgreifende Wende in Aussicht stellt. Doch bevor er das sagt, bevor er sagt, was er vorhat, sagt er nochmal, warum er das tut. Und diese Begründung ist interessant. Lasst uns einmal zusammen lesen aus Hesekiel 36 ab Vers 22. Mein Presenter will nicht mehr. Julius, könntest du einmal weiterklicken? Danke dir. Da heißt es, darum, wieder Hesekiel, sollst du den Leuten von Israel sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Ich werde meinem großen Namen, den ihr entehrt habt, wieder Ehre verschaffen. Gott hat also etwas Außergewöhnliches vor und er sagt seinem Volk als erstes, warum er das vorhat. Er tut es nicht, weil Israel es verdient hätte. Das auf gar keinen Fall. Und er sagt hier auch nicht, dass er es tut, weil er Israel so sehr liebt. Ist auch nicht der Grund für diese Wende. Gott nennt hier sein Motiv klipp und klar. Es geht um seine eigene Ehre, um seinen Ruf, den das Volk in den Dreck gezogen hat. Nur darum greift Gott jetzt noch einmal ein. Und nachdem Gott das klargestellt hat, offenbart er jetzt, was er vorhat. In Hesekiel 36, ab Vers 24 heißt es, ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch wieder in euer Land zurück. Dort besprenge ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Hier stellt Gott die Lösung für das Problem dar. Und das Problem lautet, das haben wir vorher besprochen, man tut, was man kann. Man tut, was man kann. Und unabhängig von den Motiven, die man dabei hat, reicht das nicht aus. Und wenn wir ehrlich sind, ist es oft auch gar nicht mehr so sehr dieses man tut, was man kann, als vielmehr, man tut, was man will. Man tut, was man will. Und dieses Problem greift Gott quasi bei der Wurzel. Mit diesem Versprechen aus Hesekiel 36 stellt er eine tiefgreifende Veränderung in Aussicht. Er sagt, dass er nochmal als Schöpfer aktiv werden will, so wie er es am Anfang der Geschichte getan hat. Gott wird nochmal Schöpfer und er will quasi eine Herztransplantation vornehmen, ein neues Herz geben. Und das ist die Neuschöpfung. Er nimmt nicht ein altes oder gebrauchtes Herz und pflanzt es neu ein. Nein, er nimmt ein neues Herz und pflanzt es in den alten Menschen hinein. Und das zusammen ergibt eine Neuschöpfung, eine neue Kreation, so wie es im Neuen Testament heißt. Und dieser neue Mensch besteht eigentlich aus zwei Besonderheiten. Er besitzt zum einen das neue Herz, aber auch einen neuen Geist, nämlich Gottes Geist, Gott selbst. Und durch das neue Herz und durch Gottes Geist entsteht dieser neue Mensch. Und dieser neue Mensch ist auf Gottes Willen ausgerichtet, so heißt es hier. Nicht wie eine Marionette, die nichts anderes kann, sondern dadurch, dass er seinen Willen quasi in das Herz dieses neuen Menschen hineinlegt. Er macht es zur neuen DNA dieses Menschen. Das Herz und der Geist sind quasi auf Gottes Willen programmiert. Und so werden sie zusammen zum Kompass für diesen neuen Menschen. Wir feiern heute Pfingsten. Und das, was Hesekiel hier ankündigt, das neue Herz und den neuen Geist, das erleben wir an Pfingsten. Seit dem ersten Pfingsttag, das hatte Insa schon anfangs gesagt, lebt Gottes Geist in jedem Menschen, der Jesus nachfolgt. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir es spüren oder nicht, es ist einfach die Realität, weil Gott es in seinem Wort so sagt. Und das ist ein Teil des Versprechens, das Gott hier durch Hesekiel seinem Volk gegeben hat. Ein Teil, weil er davor noch etwas anderes gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ihr es noch vor Augen habt, aber da hat Gott zuerst gesagt, dass er sein Volk mit reinem Wasser waschen will und den ganzen Schmutz der Schuld wegnehmen möchte durch dieses reine Wasser. Und nur wenn wir diese zwei Schritte vor Augen haben, das eine die Reinigung durch dieses reine Wasser und das andere die Neuschöpfung durch den Geist und das neue Herz, dann verstehen wir erst vieles, was im Neuen Testament gesagt wird, richtig. Ein Beispiel ist dafür das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Etwas kompliziert, wir können es in Johannes 3 nachlesen und haben jetzt nicht die Zeit, da tiefer einzusteigen. Aber ich möchte einen Satz mit euch rausgreifen und daran sehen wir, dass dieses Versprechen Gottes hier in Hesekiel, dass das den Leuten präsent war, dass sie wussten, was da passiert. Und Jesus greift das aus, wenn er zu Nikodemus sagt, ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Ich lese nochmal den ersten Vers. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Und wenn man nur dieses Gespräch in Johannes 3 nachliest, dann stolpert man über diesen Satz, versucht sich einen Reim draus zu machen, schafft es womöglich nicht und geht einfach weiter. Aber mit diesem Versprechen, mit dieser Verheißung aus Hesekiel im Hinterkopf, verstehen wir, dass Jesus das meint. Das, was Hesekiel 500 Jahre vorher versprochen hat. Gott will uns reinwaschen mit sauberem Wasser, damit die Schuld weg ist. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass wenn dieser ganze Dreck weg ist, eine Neubelebung passiert. Durch den Geist, ein neues Herz, das uns eingepflanzt wird, die wir an Jesus glauben. Und jeder, der daran glaubt, dass Jesus Schuld von mir, von allen wegwäscht, der bekommt dann quasi, und da komme ich wieder zum Bild der weißen Weste zurück, der bekommt dann wieder neu die weiße Weste ausgehändigt. Und nicht, weil wir es dann verdient haben, nicht, weil dieses Gegentor oder die vielen Gegentore, die wir bekommen haben, plötzlich weg sind. Nein, weil Jesus das quasi auf sich nimmt. Er nimmt alle Gegentore, die bei mir auf der Anzeigetafel stehen, und tut sie quasi auf seine. Und dann steht bei mir die Null und ich bekomme die weiße Weste zurück. Aber niemals, weil ich es mir verdient habe. Nicht, weil ich tue, was ich kann, sondern weil er tut, was er kann und niemand sonst. Und weil ich diese weiße Weste zurückbekommen habe, kann ich wieder Gott gegenübertreten. Kann ich wieder mit ihm leben, kann ich Gemeinschaft mit ihm haben. Nur deswegen. Das reine Wasser steht also zum einen für die Reinigung durch Jesu Tod. Er ist gestorben, das Blut ist geflossen, er hat die Strafe bezahlt, damit ich sie nicht zahlen muss. Aber genauso steht dieses reine Wasser auch für die Taufe. Das sehen wir, wenn wir in den Briefen des Neuen Testaments weiterlesen. Jeder, der an Jesus glaubt und sich auf den Namen Jesus taufen lässt, bezeugt damit, dass Jesus ihm die Schuld vergeben hat und einen Neustart möglich gemacht hat. Und wenn man sich von Jesus gewaschen hat oder waschen hat lassen, bekommt man gleichzeitig dieses neue Herz und den neuen Geist. Und das ist der Neustart, den er uns ermöglicht, ein neues Leben. Bis zu dem Moment lebt jeder Mensch, aber nur biologisch. Und ab dem Moment lebt man auch geistlich. Denn geistliches Leben, so wie Jesus es gesagt hat zu Nikodemus, entsteht nur, wenn der Geist Gottes in einem lebt. Und mit Pfingsten hat also ein neues Kapitel in der Geschichte Gottes mit seinem Volk angefangen. Jeder, der sich von Jesus waschen und vom Geist Gottes neu beleben lässt, gehört jetzt auch zu Gottes Volk. Er ist dann unser Gott und wir sind sein Volk. Aber auch in diesem neuen Kapitel läuft nicht alles problem- oder reibungslos. Wie im Alten Testament macht Gottes Volk auch im Neuen wieder Fehler. In der Gemeinde läuft nicht alles rund und wir sind weit davon entfernt, heilig zu sein. Aber das ist auch nicht schlimm, weil Jesus gestorben ist. Er gibt die Möglichkeit, trotz unserer Fehler wieder die reine Weste, die weiße Weste zurückzubekommen, weil er die Fehler auf sich nimmt. Wir haben jetzt ganz, ganz neue Möglichkeiten und in diesen Möglichkeiten dürfen wir leben. Wir sind nicht mehr auf unsere Kraft angewiesen, nicht mehr auf unsere dünnen Beinchen quasi, sondern auf Gottes Geist, auf die Macht, die er uns zur Verfügung stellt. Gottes Herzschlag wird durch das neue Herz auch in unser Herz gelegt. Wir sehen, dass Gott aus verschiedenen Perspektiven versucht, möglich zu machen, was bis jetzt unmöglich war. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann bekommen wir diese neuen Möglichkeiten. Lasst uns darum nicht mehr tun, was man kann, sondern lasst uns vielmehr tun, was Gottes Geist durch uns tun möchte und tun kann. Gott hat in seinem Versprechen an Hesekiel gesagt, dass er das tut, weil er seinen Namen wieder groß machen will, weil er den Ruf seines Namens wiederherstellen möchte. Und mit dem neuen Herzen und dem neuen Geist dürfen wir, darfst du und darf ich dazu beitragen, dass das Realität wird. Gott möchte durch uns seine Ehre groß machen, seinen Namen wieder groß machen. Wir sind also seine Botschafter. Und als seine Botschafter sind wir mit seinen Möglichkeiten ausgestattet. Und ich möchte einen kleinen Vergleich zum Schluss bringen. Stell dir vor, du kannst nicht mehr gehen. Warum auch immer, du kannst nicht mehr gehen und bist an den Rollstuhl gebunden. Und du kommst jetzt aber mit deinem Rollstuhl nach Frankfurt an den Flughafen und wirst in ein Flugzeug gesetzt. Eigentlich kommst du nur in einem gewissen Tempo voran, nicht so schnell, und bist begrenzt, bist gebunden durch deinen Rollstuhl. Im Flugzeug sieht es aber ganz, ganz anders aus. Ab dem Moment kannst du plötzlich 1000 km/h schnell fliegen und mehrere tausend Meter hoch. Die Beeinträchtigung deiner Beine, die existiert immer noch, aber trotzdem hast du plötzlich ganz, ganz neue Möglichkeiten. Und genau das ist seit Pfingsten unsere Realität. im Heiligen Geist, in Jesus, das sind so Worte, die wir immer wieder im Neuen Testament finden. Im Heiligen Geist, wenn wir im Heiligen Geist sind, dann ist das wie ein Rollstuhlfahrer in einem Flugzeug. Dann spüren wir zwar noch die Begrenzung dieser Welt, des alten Menschen, aber trotzdem haben wir gleichzeitig ganz neue Möglichkeiten, nämlich die Möglichkeiten Gottes, seines Geistes. Er stellt sie uns zur Verfügung, er lässt uns an seiner Macht teilhaben. Und in diesem Sinne möchte ich meine Predigt mit dem Satz abschließen: Möge die Macht mit euch sein. Die Macht Gottes, nämlich seines Heiligen Geistes in Person. Wir hören jetzt ein Vortragslied und ich lade euch dazu ein, nochmal vielleicht euren Gedanken Revue passieren zu lassen, sei es aus der Anbetungszeit, aus Gottes Wort in der Predigt oder anderen Dingen, die Gott euch vielleicht gerade aufs Herz legt. Nutzt die Gelegenheit, lass es nochmal in dir irgendwie zu Worte kommen lassen oder singt auch gerne das Lied mit, wenn ihr es kennt. Es heißt Heiliger Geist.